Wunderschön, euch wiederzusehen. Ich muss echt sagen, ich feiere das jedes Mal beim Fenders zu sein. So weit im Norden bin ich sonst selten. Ich komme ja, ich habe es schon gesagt, aus Starnberg. Für uns war alles so außerhalb von Bayern, war immer Südschweden. Und das ist jetzt schon echt sehr, sehr nördlich für mich. Aber ich finde es richtig geil. Ich finde es schön bei euch und ich bin immer wieder gerne bei euch. Ich möchte heute mit euch ein Buch in der Bibel besonders angucken, was ich sehr, sehr feiere. Ich habe keine Ahnung, ob du regelmäßig die Bibel liest, ob du überhaupt schon eine Beziehung zu Jesus hast, ob du Gott kennst. Aber ich möchte dir ein Buch empfehlen, das du unbedingt als allererstes lesen solltest, wenn du keine Ahnung hast, wer Jesus ist. Oder du keine Ahnung hast, wie man die Bibel liest. Es ist nicht so gut, wenn du irgendwo in der Offenbarung anfängst oder so. Das ist immer so, das sind so komische Tiere und Bilder, wo ich als Pastor selber keine Ahnung habe, was es eigentlich heißt. Aber es gibt ein Buch, das mich fasziniert. Und zwar ist es das Johannes-Evangelium. Und Johannes war ein Jünger von Jesus. Das heißt, er war Tag und Nacht mit Jesus unterwegs und er war einer der besten Kumpels von Jesus. Und er hat Dinge gesehen, die haben wir noch nie gesehen. Er hat gesehen, wie Tote auferweckt wurde. Er hat gesehen, wie Jesus Wunder getan hat. Er hat gesehen, wie Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat. Und weil ihn das so begeistert hat, hat er das nicht für sich behalten. Er hat gesagt, okay, ich schreibe das auf. Und Johannes hat in seinem 20. Kapitel, Vers 31, hat er geschrieben, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn, seinem Namen, das Leben habt. Johannes hat das Evangelium geschrieben, weil er sagte, okay, Leute, ich habe etwas erkannt. Ich habe erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass die Leute, die an ihn glauben, das ewige Leben haben werden. Und er war davon so begeistert und er hat es aus einer jüdischen Tradition geschrieben. Ihr müsst wissen, die Bibel wurde in erster Linie nicht für uns Leute hier in Deutschland geschrieben ursprünglich, sondern es wurde für die Juden geschrieben. Und Johannes hat ganz viele Symboliken aus dieser jüdischen Zeit aufgegriffen. Zum Beispiel redet er in diesem Evangelium von 7 Wundern, die Jesus tut. Er redet von den 7 Ich-Bin-Worten. Und du sagst, hey, Micha, was sind denn die Ich-Bin-Worte? Da hat Jesus so Dinge gesagt wie, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Und warum diese Zahl 7? Warum denn 7? 7 steht in dieser jüdischen Tradition als Zahl für die Vollkommenheit, für etwas, was perfekt ist, für etwas, was nicht ergänzt werden muss. Und Johannes möchte mit seinem Evangelium sagen, hey Leute, egal was ihr glaubt, Jesus ist der Vollkommene, Jesus ist der Perfekte, egal was ihr glaubt, was ihr noch vielleicht bräuchtet, ihr braucht es nicht, weil in Jesus habt ihr alles. In Jesus wird jede deine Not gestillt. In Jesus wird jede deine Sehnsucht gestillt. Und es gibt einen ganz besonderen Part in diesem Johannesevangelium und das sind die sogenannten Endzeitreden. Stellt euch mal vor, ich würde vielleicht noch 3 Tage leben. Was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich die Leute, die ich am allerliebsten habe, würde ich zu mir holen, meine Freundin zu mir holen, ich würde meine Eltern zu mir holen, meine Geschwister, meine Nichte, meine besten Freunde und ich würde ihnen alles sagen, was ich unbedingt nochmal loswerden möchte. Ich würde ihnen sagen, wie lieb ich sie habe. Ich würde ihnen sagen, hey, was ich vielleicht für Fehler gemacht habe, was ich bereue. Ich würde ihnen sagen, was sie unbedingt noch wissen müssen, was ich gelernt habe und was ich meine, was ihnen helfen könnte in ihrem zukünftigen Leben. Und Jesus steht kurz vor seinem Tod und er holt alle seine Kumpel zusammen, seine Jünger. Und er sagt ihnen Folgendes. In Johannes 14, die Verse 1-6 steht, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wo du hingehst.
wohin gehst du denn eigentlich, Jesus? Keine Ahnung, du redest immer in Parabeln, in Metaphern, aber ich verstehe dich nicht. Vielleicht kennst du das. Ich kenne es ganz gut manchmal aus meinem Leben. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus war die große Stärke der Jünger. Jesus war derjenige, wenn die Jünger keine Ahnung hatten, wie sie aus der Patsche kommen, wie sie aus dem Problem rauskommen, wenn sie keine Hoffnung hatten, wussten sie, okay, wir haben den Joker, wir haben Jesus. Jesus ist unsere Stärke und er vollbringt das, was wir nicht können. Egal, was wir verbocken, Jesus ist derjenige, der für uns einspringt. Vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo du von einer Sache sehr überzeugt bist und denkst, du kannst das ziemlich gut. Ein paar Jahre früher war ich in Nürnberg in der Kirche und wir hatten so eine kleine Regel, weil wir zu der Zeit sehr gewachsen sind. Wir hatten die Regel, dass wir 30 Minuten vor dem Gottesdienst und 30 Minuten nach dem Gottesdienst nicht so super viel mit Freunden reden sollten, sondern ganz gezielt auf neue Leute zugehen sollten, damit die Menschen kennenlernen, damit die sich wohlfühlen und damit die einfach schnell Anschluss finden und sich gesehen fühlen. Und mein Kumpel und ich, wir hatten so ein kleines Battle. Wir haben gesagt, okay, wer von uns ist derjenige, der am Ende nach dem Gottesdienst mehr Leute zum Essen einlädt und wer hat die größere Gang danach, mit dem man essen geht. Und es hat sich immer so gebettelt und ich war der Meinung, ey, ich bin so krass im Connecten. Ich ermögliche es Leuten, so schnell in die Kirche Anschluss zu finden und ich lerne jeden Sonntag so viele Menschen kennen und ich bin so ein guter, heiliger Christ. Jesus ist bestimmt super stolz auf mich. Und da war wieder ein Sonntag, ich sehe da so ein junges Mädchen im Foyer und ich spreche sie an, hey, bist du zum ersten Mal da? Und sag mal, kennst du schon unsere Bereiche, kennst du schon unsere Teams? Und wir haben einen super coolen Kurs, der dir weiterhilft, Anschluss zu finden bei uns in der Kirche. Und wir haben dann geredet, so 5 Minuten lang und ich habe geschwärmt und habe ihr alles erklärt, was man hier so machen kann. Aber irgendwie ist der Funke von mir zu ihr nicht so ganz übergesprungen. Und sie schaut mich irgendwann an und meinst du, Micha, ganz ehrlich, ist es dein Ernst? Ich so, wie ist es dein Ernst? Ich erkläre dir doch alles, du findest jetzt Anschluss so voll cool. So, ich dachte, Micha, das Gespräch führen wir zum 5. Mal. Und ich dachte mir so, okay, connecten ist wohl doch nicht meine Stärke. Ich vergesse Menschen, ich helfe ihnen nicht, Anschluss zu finden, sondern ich gebe ihnen das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und meine Stärke war einfach wie weg. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du Situationen hast, wo du dachtest, du hast in irgendwas eine Stärke und von einmal auf eine andere Situation ist es einfach wie weg. Vielleicht denkst du, dass deine Stärke dein Wissen ist, dein Verstand ist, dein Intellekt ist und du hast wirklich dein ganzes Leben darauf so ausgerichtet und dann kommt irgendwann diese eine Klausur, die du völlig verbockst und du merkst, boah, krass, auf mein Wissen ist vielleicht auch nicht immer Verlass. Oder du kriegst die Absage von der Uni, wo du unbedingt hin wolltest und merkst, boah, krass, mit meinem Wissen komme ich vielleicht doch nicht überall hin. Oder du sagst, okay, Micha, mein Wissen ist nicht meine absolute Stärke und darauf brauche ich nicht mehr leben, aber meine Freundschaften, meine Beziehungen, das ist meine Stärke. Das kann mir keiner nehmen. Und dann kommst du in eine Situation, du kommst in einen Raum rein, du merkst, wie die eine Freundin mit der anderen Freundin schlecht über dich redet. Du kriegst mit, wie dein Freund dich vielleicht betrogen hat. Du kriegst mit, wie ein Streit in eine Beziehung hineinkommt in deinem Leben und eine Freundschaft auseinandergebrochen ist und auseinandergeht. Und du merkst, dass deine Stärke, die dich eigentlich so ausgemacht hat, einfach weg ist. Oder du sagst vielleicht, hey, meine Stärke ist meine Gesundheit. Und irgendwann kommt aber diese Diagnose vom Arzt und du merkst, oh krass, meine Stärke, sie ist einfach weg. Sie ist einfach weg. Und in dieser Situation sagt Jesus zu dir heute Abend, lass dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern. Und ich glaube, wenn wir in die Welt schauen, dann sind da so viele Sachen, die uns Angst machen können, die uns erschüttern können. Wenn wir die Nachrichten anmachen, ganz ehrlich, das meiste, was wir dort kriegen an Informationen, ist doch alles Mist und zieht uns eigentlich total runter. Und ganz vieles von diesen Dingen kann uns Angst machen, kann uns Sorge machen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Sorgen an einer Situation und Umständen überhaupt gar nichts ändern? Wenn du Nachrichten anguckst und bist danach total besorgt, es ändert sich nichts außer deinem Blutdruck. Die Situation bleibt komplett gleich. Aber genau in diesen Situationen sagt Jesus, hey, sei nicht erschüttert und vertrau auf mich. Was wäre, wenn die Antwort auf all deine Nöte Vertrauen ist? Was wäre, wenn die Antwort auf deine Sehnsüchte Vertrauen ist? Was wäre, wenn die Antwort auf deine Krankheit Vertrauen ist? Vielleicht sagst du jetzt, Micha, ganz ehrlich, du stellst dich jetzt nach vorne und sagst einfach nur, vertraue. Vertrauen, alles wird gut. Und was heißt überhaupt Vertrauen? Ist es nicht ein bisschen platt? Ich meine, keine Ahnung, ich kenne kein Buch, 7 Schritte zum Vertrauen, 7 Schritte auf dem Weg, Jesus noch mehr zu vertrauen, kenne ich einfach nicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mal ein alter Prediger benutzt hat, womit ich verstanden habe, was Vertrauen wirklich heißt, was Vertrauen ausmacht. Und zwar gab es im 19. Jahrhundert einen Artisten, der hieß Charles Blondin. Das war ein Franzose, der ist dann Richtung Niagarafälle ausgewandert. Und was hat der gemacht? Der hat ein Seil über die Niagarafälle gespannt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Niagarafällen. Einmal komplett quer rüber gespannt. Und die Leute haben das gesehen und dachten sich, boah, der ist krass drauf, der Junge. Mal gucken, was der vorhat. Und immer mehr Leute sind hingekommen und Charles Blondin hat sich dann irgendwann so hingestellt und hat gesagt, glaubt ihr daran, dass ich von der einen Seite zur anderen Seite über das Seil laufen kann? Und die alle Leute, ja, Charles, du schaffst das, Charles, du bist der Größte, come on, Charles. Und Charles ist also rüber geswaggt und alle fanden ihn ziemlich cool. Und dann hat er gesagt, okay, wollt ihr mehr? Und alle, ja, Charles, wir wollen mehr sehen, zeig uns mehr. Und Charles hat gesagt, okay, Freunde, glaubt ihr, ich kann mit verbundenen Augen von hier nach da drüber laufen. Alle, ja, wir glauben an dich, come on, du machst das, Junge. Und Charles wieder rüber geswaggt mit verbundenen Augen und die Meute war wieder am Jubeln. Ja, come on, Charles, du bist der Größte. Die Geschichte sagt, dass er angeblich sogar ein einziges Mal da oben gekocht hat. Ich krieg's in meiner eigenen Küche nicht hin, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber historische Belege sagen, Charles hat da oben gekocht. Und dann hat er eines Tages hat er gesagt, okay, Freunde, ich habe eine Schubkarre. Glaubt ihr daran, dass ich mit dieser Schubkarre auf die andere Seite fahren kann? Und alle, ja, Charles, du schaffst das, come on. Und Charles fuhr rüber, zack, zack, mit seiner Schubkarre und Moonwalk wieder zurück. War ziemlich eine geile Nummer. Und dann hat er die Leute gefragt, glaubt ihr daran, dass sich eine Person in diese Schubkarre setzt und ich fahre mit ihr auf die andere Seite? Und alle, Charles, come on, setz jemand da rein, du machst das, Junge. Und Charles schaute in die Runde und hat gesagt, okay. Und wer vertraut mir und steigt zu mir in die Schubkarre und fährt mit mir auf die andere Seite? Er schaute in die Runde, kein Finger ging hoch. Kein Finger ging hoch, bis irgendwann eine alte, kleine Dame sagte, okay, Charles, ich steig zu dir in die Schubkarre und ich fahre mit dir auf die andere Seite. Und wisst ihr, ich glaube, dass Glauben häufig ganz ähnlich ist. Du kannst an Gott glauben, ohne ihm zu vertrauen. Gott vertrauen heißt, ganz ehrlich, Jesus, egal wie meine Situation aussieht, egal wie meine Umstände aussehen, ich steige zu dir in die Schubkarre. Ich setze mich zu dir rein, auch wenn ich vielleicht zwischendurch wackelt, auch wenn zwischendurch das Wasser mir ins Gesicht spritzt und ich die andere Seite überhaupt gar nicht sehe und ich nicht weiß, ob wir auf der anderen Seite ankommen. Aber Jesus, ich komme zu dir in die Schubkarre und ich vertraue dir. Du kannst an Gott glauben, ohne ihm wirklich zu vertrauen. Und ich glaube, wir lieben das doch so häufig, wenn Leute Glaubensschritte gehen. Wenn andere Leute sagen, oh krass, habt ihr gesehen, wie der aufs Wasser gegangen ist im Glauben. Aber wenn es dann an unser Leben geht, sind wir plötzlich ganz kleinlaut und verstecken uns hinter dieser alten Dame, die den Finger gehoben hat. Ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte dich herausfordern, dass du dich zu Jesus in die Schubkarre setzt. Ganz egal, was deine Umstände sagen. Wenn deine Krankheit sagt, du kannst nicht gesund werden. Und deine Krankheit sagt, du siehst das andere Ende nicht. Vertraue darauf, dass Jesus dich auf die andere Seite bringt. Und wisst ihr, ich glaube, dass sich Vertrauen viel weniger im Wissen zeigt, sondern viel mehr im Gehen. Und das sehen wir das komplette Johannesevangelium durch. Ganz ehrlich, die Jünger waren richtige Hyopais. Die hatten gar keine Ahnung von nix. Ich stelle mir das so vor, als Jesus zu ihnen kam, das erste Mal gefragt hat, hey Jungs, habt ihr Bock, Menschen zu fischen und nicht mehr Fische zu fischen? Die Jünger waren so, ja, du, Jesus, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, aber ja, ich bin dabei, come on, lass gehen. Als Jesus sie los wegschickte mit so riesen Krügen voller Wasser und hat gesagt, hey, holt mal frisches Wasser, der Wein auf der Hochzeit ist aus. Die Jünger hatten keine Ahnung, dass man Wasser zu Wein machen kann. Aber die sagten, okay, Jesus, keine Ahnung, warum die Krüge. Wir gehen einfach schon mal los. Du weißt schon, was du damit machst, Jesus. Mach einfach, was du willst. Oder als die Speisung der 5000 war und Jesus sagte, hey, sammelt alles ein, was ihr findet. Was sie gefunden haben, waren 2 Fische und 5 Brote. Und Jesus gesagt hat, jetzt verteilt ihr es mal. Das waren 5000 Männer, 5000 Frauen, 5000 Kinder. Die hatten keine Ahnung, dass man mit 2 Fischen und 5 Broten 15.000 Leute speisen kann. Aber sie sagten, okay Jesus, come on, was immer du willst, ich mach einfach. Und sie verteilten und im Gehen merkten sie, krass, wenn ich Jesus vertraue, dann kann ich die Wunder erleben. Und Jesus nennt uns einige Punkte, warum wir Jesus wirklich vertrauen sollten. Und das Erste, was wir lernen sollten, der erste Punkt, schreibt gerne mit. Mir hilft das immer, wenn ich irgendwo mitschreibe, weil mein Hirn ist wie ein Sieb. Ich vergesse immer ganz schnell und dann habe ich wenigstens die Sachen noch im Handy stehen. Das Erste, was wir lernen können, ist, dass Jesus gibt dir eine Vision. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Hey, die Jünger waren sowas von erschüttert. Ich habe das schon gesagt, sie hatten keine Ahnung, was sie machen sollten, weil Jesus ihre große Hoffnung ging. Derjenige, der die Toten wieder lebendig gemacht hat, derjenige, der Wasser zu Wein gemacht hat, derjenige, der ihrem Leben einen Sinn gegeben hat, er hat gesagt, hey, ich verlasse euch und ich gehe weg. Aber was Jesus hier macht, er gibt den Jüngern eine Vision, die über den Tod hinausgeht. Er sagt, hey, ihr versteht jetzt noch nicht alles. Ihr habt jetzt noch keine Ahnung, für was das mal gut sein wird. Aber in der Ewigkeit baue ich euch Wohnungen, baue ich euch Zimmer, damit ihr die Ewigkeit mit mir verbringen könnt. Und wenn du ein Problem hast, eine Sorge für dein Leben hast, in deinem Leben, dann brauchst du eine Vision, die größer ist als dein Problem. Warum hat Jesus den Jüngern diese Vision gegeben? Weil eine göttliche Vision gibt deinem Schmerz eine Bestimmung. Die Jünger wussten, okay, Jesus ist jetzt weg, aber wir werden ihn sehen in der Ewigkeit. Wir werden in der Ewigkeit bei ihm sein. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Himmel kein fiktiver Ort ist. Ich glaube, dass der Himmel Realität ist, dass der Himmel ein vorbereiteter Ort ist für vorbereitete Menschen, wo Jesus dich und mich hin einladen möchte. Aber trotzdem möchte er dir schon für deine Lebzeit eine Vision schenken. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich leidenschaftlicher Fußballer war. Und früher habe ich das auch noch ein bisschen leistungsmäßiger gemacht. Nur so ein kleines bisschen. Und im Sommer gibt es immer so eine Vorbereitung vor der Saison, wo man so 6 bis 7 Mal die Woche trainiert. Und Das Problem ist, wenn man da nicht im Training ist, darf man in der Saison meistens auch nicht spielen, weil man nicht so fit ist, upsala, wie die anderen. Und wir haben kurz vor diesem Vorbereitungsstart im Sommer haben wir noch so ein Hobbyturnier mitgespielt. Das Problem ist, bei Hobbyturnieren, die spielen meistens alle wie der HSV. Die treffen alles, nur nicht den Ball. Und, sorry, ich bin hoch im Norden, sind die auch HSV-Fans oder seid ihr alle Bremen-Fans? Irgendwelche Bremen-Fans hier? Ja, die Werderaner, die mag ich, die sind gut. Auch für dich ist Jesus gestorben. Und auf jeden Fall war das dann so, dass ich einen Moment hatte und dann im Zweikampf war und ganz blöd getroffen wurde und bin dann hingefallen, hab dann auf meinen Fuß geguckt und mein Fuß stand einfach so quer einmal so ab. War nicht so cool. Ich bin dann zu meinem Nachbar gegangen, der so ein krasser Arzt in München war, und der hat ganz kurz meinen Fuß angeguckt, hat gesagt, Michael, ich muss kurz telefonieren, hat seine Sekretärin angerufen und hat gemeint, ja, sag einfach alle Termine Montagvormittag ab, mach den OP, klar, und ich habe da einen Spezialpatienten. Ich so, scheiße, Mist. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe erstmal geweint wie so ein kleines Kind. Nicht, weil ich so Schmerzen im Fuß hatte, sondern weil ich nicht mehr das machen konnte, was ich so gerne gemacht habe, nämlich Fußball spielen. Und die ersten Tage waren richtig ätzend. Aber irgendwann habe ich mich entschieden, okay, ich habe diese Vision, so schnell wie möglich wieder auf diesen Fußballplatz zu kommen und das zu tun, was ich so liebe. Und am Anfang habe ich mich mit Krücken ins Fitnessstudio geschleppt, dann irgendwann konnte ich wieder so ein bisschen joggen, konnte ich irgendwann wieder ein bisschen gegen den Ball treten. Aber hätte ich nur auf meinen Fuß die ganze Zeit geguckt und geguckt, wie kaputt er ist, wie weh er tut beim Trainieren, dann hätte ich sofort aufgehört. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du dein Problem vor den Augen hast. Vielleicht die Klausur, wo du denkst, boah, die kann ich niemals bestehen. Und das Einzige, was du siehst, ist diese Klausur, das, was dir Angst macht, das, was dir Sorgen macht. Aber wenn du immer nur auf das guckst, was nicht läuft, hast du auch keine Motivation, es anzugehen. Wenn du aber darauf guckst, okay, wenn ich diese Klausur mit Erfolg bestehe, dann stehen mir vielleicht an dieser Uni die Türen offen. Wenn du Beziehungsprobleme hast und du guckst nur darauf, wie blöd deine Beziehung gerade läuft, dann hast du wahrscheinlich keine Motivation, das zu ändern. Aber wenn du eine Vision hast, wie deine Beziehung eigentlich aussehen sollte, dann hast du Motivation, im Hier und Jetzt etwas zu ändern. Deine Vision treibt dich voran. Und Jesus möchte dir eine göttliche Vision geben. Wir stehen als Christen leider immer in diesem Konflikt zwischen, wir wollen Wunder erleben, was total geil ist, woran ich auch glaube. Und ich glaube, dass Gott uns da noch viel mehr schenken möchte. Und auf der anderen Seite haben wir manchmal das Problem, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Und ich kenne das. Ich kenne diese Problematik und diese Spannung. Aber wisst ihr, wir sind einfach noch auf der Erde. Und manche Dinge erhört Gott, und das ist der Hammer, und dafür preisen wir ihn. Und manche Dinge erhört er irgendwie nicht. Aber du darfst eins wissen, dass Gott jetzt schon dabei ist, einen Ort vorzubereiten, wo er alle deine Probleme und deine Gebete erhören wird. Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte immer daran glauben, dass ich Gott für gut befinde, dass Gott gerecht ist, dass Gott gut ist, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Aber ich weiß, weil er das sagt, dass in der Ewigkeit alles gut werden wird. Und wisst ihr, was sind meine 80 Jahre auf der Erde gegen unendlich viele Jahre im Himmel, im Paradies, in der Ewigkeit mit Gott? Nichts. Und ich möchte lieber eine richtig geile Ewigkeit haben und dann vielleicht ein paar Einbußen auf der Erde haben. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass Jesus zeigt dir den Weg. So geil, dass Jesus uns nicht nur eine Vision gibt, sondern er erklärt uns auch, wie wir da hinkommen. Und ich liebe Thomas an dieser Stelle. Ich liebe Thomas an dieser Stelle, weil Jesus sagt, hey, ich bereite einen Ort vor und ihr wisst auch, wo ich hingehe. Und Thomas ist dann einfach so, sorry Jesus, ich habe keine Ahnung, wo du hingehst. Jesus hat wahrscheinlich gesagt, Thomas, ich habe es dir doch schon erklärt. Aber Thomas sagt, ey Jesus, ganz ehrlich, du redest immer nur in Parabeln, in Gleichnissen, du hast komische Bilder. Ich check dich nicht, ich verstehe dich nicht. Was willst du eigentlich von mir, Jesus? Kannst du nicht einfach mal klipp und klar sagen, was du vorhast und nicht immer in Rätseln reden? Und ich bin so dankbar für Thomas an dieser Stelle. Weil Thomas zeigt mir, dass es in Ordnung ist, wenn ich auf meiner Reise mit Jesus nicht alles verstehe. Thomas war Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Aber er hatte trotzdem Zweifel und hat Jesus nicht immer verstanden. Und wenn du Zweifel hast an Gott und an Jesus, dann möchte ich dir heute sagen, es ist in Ordnung. Jesus hält deine Zweifel aus. Und nur weil du zweifelst, heißt es nicht, dass Jesus nicht mit dir unterwegs sein möchte, sondern Jesus möchte mit dir dein eigenes Tempo gehen. Auch wenn du nicht sagst, okay, ich springe einfach sofort in deine Schubkarre, Jesus, come on, egal, komme, was wolle. Wenn du sagst, hey Jesus, ich bin noch nicht ganz bereit, ich muss sie vielleicht erstmal noch so ein bisschen gucken, ob die stabil ist. Ich muss mich der Schubkarre erst so ein bisschen annehmen. Jesus möchte sein eigenes Tempo mit dir gehen. Und dein Tempo ist genau richtig für Jesus. Genauso wie Jesus mit Petrus unterwegs war, der immer nur geradeaus und gib ihn und gib ihn und gib ihn unterwegs war, genauso konnte er mit Thomas unterwegs sein, der gezweifelt hat, der Fragen gestellt hat. Und für Jesus ist das in Ordnung. Und ich finde das irgendwie so schön an Jesus, dass er einen individuellen Weg mit dir gehen möchte. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott mit Menschen, mit Zweiflern wie Thomas Geschichte geschrieben hat. Und wisst ihr, das Allerbeste ist aber, dass Jesus die Frage nicht nur hört, die Thomas stellt, sondern dass er sie auch beantwortet. Ich bin heute hier, ich kann euch nicht alles beantworten. Ich kann dir nicht jede Frage beantworten, aber Jesus kann dir jede Frage beantworten. Und Jesus schaut Thomas wahrscheinlich so an und sagt, Thomas, mein kleiner, süßer Zweifler, komm mal her, komm mal zu Papa, ich erkläre dir das nochmal. Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist der Weg zu diesen vorbereiteten Wohnungen und Jesus ist der Weg zum Himmel. Vielleicht sagst du es, boah, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen exklusiv, oder Jesus? Ich meine, was denkst du denn eigentlich, wer du bist? Es gibt ja auch andere Religionen, die toll sind. Es gibt ja auch andere Wege und viele Wege führen ja bekanntlicherweise nach Rom. Wie eingebildet bist du denn, dass du behauptest, du bist der einzige Weg zum Vater? Lasst mich euch das ein bisschen anders erklären. Stell dir vor, ein Kumpel ruft mich an, der Dominik hier aus der ersten Reihe, der eigentlich ja hier aus der Region kommt und angenommen, er zieht es wieder zurück und er sagt, hey Micha, ich habe voll Bock, dich zu besuchen. Ich habe gerade eben schon was ins Navi eingegeben, ich bin in 3 Stunden da. Ich so, hey cool, Dominik, was hast du denn eingegeben? Und er sagt, du kommst ja aus Nordrhein-Westfalen. Ich so, ja Dominik, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Okay, ich habe Dortmund Zentrum eingegeben, come on, ich bin bald bei dir. Ich sage, hey Dominik, sei mir nicht böse, aber Dortmund Zentrum ist falsch. Ich wohne im Bochum Zentrum. Gib Bochum Zentrum ein und du wirst bei mir ankommen. Und Dominik sagt dann, boah nee, Micha, Dortmund Zentrum, Dortmund ist meine Bestimmung. Ich fühle mich nach Dortmund und ich muss unbedingt nach Dortmund und wir sehen uns dann in Dortmund. Wäre ich sauer auf Dominik? Nein, ich würde sagen, hey, Bro, schön, dass du mich besuchen willst, aber wenn du bei mir ankommen willst, musst du Bochum eingeben, weil ich bin in Bochum. Bin ich jetzt exklusiv? Bin ich gemein? Nein, ich möchte einfach nur sicher gehen, dass mein Freund bei mir ankommt. Und genauso möchte Jesus sicher gehen, dass seine geliebten Kinder bei ihm ankommen. Deswegen ist Jesus nicht exklusiv, sondern Jesus ist spezifisch. Er möchte dir genau sagen, wo du hinkommst. Ich möchte dir genau sagen, wie du da hinkommst. Und der Weg zu Jesus geht eben zum Vater, geht eben nur über Jesus. Und Jesus möchte, dass du in die vorbereiteten Wohnungen ankommst, dass du im Himmel ankommst beim geliebten Vater. Und vielleicht noch ganz kurz für euch zur Erklärung. Warum musste denn Jesus kommen? Warum ist Jesus der Weg? Am Anfang der Menschheit war hier Adam. Und Adam kannst du mit dir und mit mir gleichsetzen. Weil Adam eigentlich nur ein Bild ist, eine Person ist für alle anderen Menschen. Und Adam war hier. Und Gott, sagen wir einfach, war auf dieser Seite. Und am Anfang war alles cool. Die haben richtig schön einheitlich im Garten Eden immer gechillt und haben viel Zeit miteinander verbracht und alles war perfekt. Doch irgendwann passierte Folgendes. Adam hat sich dazu entschieden und Eva auch, dass sie ihren eigenen Willen durchsetzen wollten. Und Gott hat ihnen gesagt, hey, ihr könnt alles machen, aber es gibt hier einen Baum, von dem esst ihr besser nicht. Esst lieber nicht von diesem Baum, weil ansonsten muss ich euch leider aus dem Paradies werfen. Und wie Menschen so sind, waren auch Adam und Eva nicht immer ganz weise und helle. Und sie haben sich dazu entschieden, okay, wir essen von dieser Frucht, wir essen von diesem Baum. Und die Konsequenz war, dass sie raus mussten aus der Gegenwart mit Gott. Vielleicht sagst du jetzt, okay, was hat das mit mir zu tun? Was hat es heute Abend mit mir zu tun? Ich glaube, dass wir ganz häufig sind wie Adam. Dass wir aus egoistischen Motiven handeln. Dass wir Dinge tun, wo wir eigentlich nur an uns denken. Und was damals in die Welt kam, das nennt man theologisch Sünde. Und Sünde trennt dich von Gott. Trennt mich von Gott. Und wenn du sagst, okay, Sünde ist ein komisches Wort, lass es mir dir vielleicht nochmal anders erklären. Du sündigst jedes Mal, wenn du nicht liebst. Gott hat uns gesagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und wenn du deinen Nachbar rechts oder links nicht so liebst, wie Jesus ihn lieben würde, sündigst du. Wenn du an deine Person als erstes denkst und nicht an andere, dann nennt die Bibel es Sündigen. Und wenn ich in mein Leben schaue, ich liebe so oft andere Menschen nicht. Ich habe schlechte Gedanken über sie oder mir fällt ein Spruch irgendwie so raus und ich denke mir so, oh Mann, das hast du schon wieder so schlecht über den geredet. Oh Mann, das hast du den Autofahrer schon wieder beschimpft, weil er so langsam auf der linken Spur fährt. Aber all diese, auch wenn es Kleinigkeiten sind, es trennt uns von Gott. Es trennt dich und mich von Gott. Aber Gott hat gesagt, es ist mir so ein Herzensanliegen, dass ich in der Ewigkeit so viele Menschen wie möglich in diesen vorbereiteten Wohnungen habe, dass er Jesus geschickt hat. Dass er Jesus geschickt hat, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Er gesagt hat, okay, ich nehme all diese Schuld, all diese Sünde, all diese Dinge, wo du und wo ich, wo wir nicht lieben, ich nehme es auf mich. Ich nehme es auf mich. Damit wir in der Ewigkeit gemeinsam in diesen vorbereiteten Wohnungen sein können. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Heute Abend. Das ist der klassische Sonntagmorgens-Prediger-Move. Dass ihr mal kurz mit mir gemeinsam aufsteht. Ich möchte dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, und lasst uns mal alle gemeinsam die Augen schließen, damit wir ein bisschen Privatsphäre haben. Möchtest du wieder ganz neu zu Gott in die Schubkarre steigen? Vielleicht spricht deine Lebenssituation gerade total dagegen. Vielleicht hast du gerade eigentlich das Gefühl, okay, diese Schubkarre und dieses Seil, alles ist am Wackeln. Du hast die Gischt von diesem Wasserfall im Gesicht. Du siehst das andere Ende nicht. Und du weißt eigentlich gar nicht, wo Jesus mit dir hin will. Ich möchte dir eine Sache sagen. Es ging bei Charles Blondin niemals um die Person, die drin saß. Die hatte gar keinen Einfluss darauf, sondern es ging immer um die Person, die dahinter stand. Und genauso geht es in deiner Lebenssituation nicht darum, dass du aus deiner Kraft auf die andere Seite kommst, sondern es liegt an
Jesus, der hinter dir steht in der Schubkarre und dafür sorgt, dass du auf die andere Seite kommst. Deine Verantwortung ist einzig und allein zu sagen, okay, ich steige rein und ich vertraue. Und wenn du heute Abend sagst, du möchtest Gott neu vertrauen, dann melde dich bitte ganz kurz, weil ich möchte für dich beten. Ich möchte dich segnen. Ich möchte für Durchbrüche in deinem Leben beten. Jesus, ich bete für jeden, der sich innerlich oder äußerlich gerade meldet. Ich bete, Jesus, dass du Glauben ausgießt, dass du Vertrauen ausgießt, Jesus. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich unsere Seite stellt und der sagt, okay, ich segne es, wenn Leute mutig sind und in diese Schubkarre steigen. Und ich bete, dass jeder, der diesen Schritt des Vertrauens heute Abend geht, Jesus, dass du dich ihm zeigst in der nächsten Woche, dass sie Personen erleben kann, dass sich Lebenssituationen verändern, dass Personen erleben können, dass sie Durchbrüche erleben, dass sie sehen, dass du reell bist, dass du real bist und dass du wirkst, Jesus. Ich möchte eine zweite Frage stellen. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast eigentlich gar keine Ahnung, wer Jesus ist. Du hast heute vielleicht das erste Mal davon gehört, was Jesus für dich getan hat. Du hast heute das erste Mal gehört, dass da eigentlich eine Trennung ist zwischen dir und Gott. Und wisst ihr, das ist nicht schwer, zu Jesus zu kommen. Es ist eigentlich nur ein Gebet. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, okay, ich möchte heute zum ersten Mal oder auch vielleicht zum wiederholten Mal, weil du merkst, dass deine Beziehung zu Jesus komplett eingeschlafen ist. Du möchtest dir diese Entscheidung treffen und Jesus in dein Leben einladen. Dann melde dich einfach ganz kurz dort, wo du stehst. Alle anderen haben die Augen zu. Ich bin der Einzige, der guckt, weil ich für dich beten möchte. Danke, Jesus. Und ich bete ganz kurz was vor und lasst uns einfach als gesamte Flenders-Gemeinde das nachbeten und es den Leuten, die heute vielleicht das erste Mal dieses Gebet sprechen, einfach, um es ihnen einfach zu machen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Dass ich jetzt mit dir leben kann. Amen. Gib den Leuten mal einen